HR Info. Der Tag in Hessen.
Es bleibt dabei. Auch am vierten Verhandlungstag stellt der Hauptangeklagte Stefan Ernst in einem Video im Prozess um den Mord an Walter Lübcke die Tat als Unfall dar. Verursacht durch den Mitangeklagten Markus H. Beide hätten Lübcke im Juni 2019 in dessen Haus aufgesucht, um ihn einzuschüchtern und zu schlagen. Dabei habe sich versehentlich ein Schuss aus der von H. mitgeführten Pistole gelöst. Der Prozess bleibt also spannend. Gerichtsreporter Frank Angermund hat die Details für uns.
Auch der vierte Verhandlungstag im Mordfall des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke vor dem Oberlandesgericht Frankfurt bringt alle Beteiligten an ihre Grenzen. Erneut wird ein Vernehmungsvideo des Hauptangeklagten Stefan Ernst gezeigt. Das dritte, 5 Stunden lang. In diesem Video bleibt Ernst dabei, dass nicht er, sondern der Mitangeklagte Markus H. Lübcke aus Versehen erschossen habe. Zur Tat selber sagt er auf Anraten seines Anwalts nichts mehr. Vielmehr stellt er Markus H. als den Wortführer des rechtsextremen Duos dar. H. habe Ernst immer wieder gedrängt, etwas gegen Lübcke zu unternehmen, da dieser mitverantwortlich für Kanzlerin Merkels Flüchtlingspolitik sei. Dazu Björn Clemens, der Anwalt von Markus H.
Man kann ja feststellen, dass in dem Aussageverhalten von dem Herrn Ernst da eine stetige Anpassung vorgenommen wird mit zeitlichem Fortschritt. Davon angefangen, dass er alles selber war und das verschiebt sich strategisch immer weiter und das spricht, glaube ich, für sich selbst.
Stefan Ernst berichtet in der Videovernehmung, dass er und Markus H. seit 2015 etwas gegen Walter Lübcke geplant hatten, nach dessen Rede zu einer Flüchtlingsunterkunft in Kassel-Lohfelden. Scheiben einwerfen, die Hauswand mit Farbe besprühen oder ihn verprügeln. Im September 2018 seien die beiden Angeklagten bei einer Demo zahlreicher Rechtsextremisten in Chemnitz gewesen. Auf der Rückfahrt hätten sie beschlossen, Lübcke mit einer Waffe zu bedrohen und ihn zu schlagen und zu treten. Ein Mord sei aber nicht geplant gewesen. Das Haus in Wolfhagen-Ister hätten sie ausgekundschaftet. Diese Version glaubt Oberstaatsanwalt Dieter Kilmer von der Bundesanwaltschaft nicht.
Wir haben die zweite Einlassung, in der Markus H. ja von Stefan E. entsprechend belastet wird, deshalb nicht zugrunde gelegt, weil wir Anhaltspunkte dafür, dass sich Markus H. am Tatort aufgehalten hat, nicht haben finden können. Die Ermittlungen haben das einfach nicht ergeben.
Stefan Ernst erzählt, dass er nach der Tat seine zahlreichen Waffen auf einem Firmengelände verbuddelt habe. Ein Arbeitskollege habe dabei Schmiere gestanden. Ob dieser von der Tat wusste, dazu schweigt Ernst. Klar wird allerdings, dass beide Angeklagten schwer bewaffnet waren und Schießübungen im Wald durchgeführt haben. Und Ernst bleibt dabei, dass sein erster Anwalt ihn zu seinem ursprünglichen Geständnis gedrängt habe. Oberstaatsanwalt Dieter Kilmer zur dritten Vernehmung, an der er selbst teilgenommen hat.
Das Aussageverhalten ist unterschiedlich als das zwischen einem durchaus sprudelnden Aussageverhalten auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch Aussagepassagen, die sehr, sehr kurz angebunden sind. Gibt es zahlreiche Schattierungen? Genau das ist eben einer der Punkte, die man wird bewerten müssen. Und man sich wird fragen müssen, was ist jetzt eigentlich das natürliche Verhalten?
Der Prozessplan sieht vor, dass Stefan Ernst Ende Juli, Anfang August aussagen wird. Seine Anwälte werden seine Einlassung verlesen. Ob der Mitangeklagte Markus H. zu den zahlreichen Vorwürfen aussagen wird, will sein Anwalt Björn Clemens nicht verraten.
Das ist halt so in einem Strafprozess, dass man da einiges hört. Ja.
Freitag wird die letzte Stunde des 6-stündigen dritten Vernehmungsvideos im Hochsicherheitssaal in Frankfurt gezeigt. Danach geht es in eine 3-wöchige Sommerpause.
Tag 4 im Prozess um den Mord an Walter Lübcke. Ein Bericht von unserem Prozessbeobachter Frank Angermund war das. Der Corona-Bußgeldkatalog für Hessen trat am 3. April 2020 in Kraft und seither gab es, wie das bei allen Regeln so ist, auch eine ganze Menge Verstöße dagegen. Und weil die Polizei in ganz Hessen da ganz genau hingeschaut hat, sind das sehr, sehr viele, nämlich 6.600 bis zum letzten Stichtag am 21. Juni. Mein Kollege Gerd Kuhn hat hr-Info-Reporterin Saskia Klingelschmidt gefragt, ob die hessischen Städte jetzt mit einem warmen Geldregen rechnen können.
Na, rechnen auf jeden Fall, aber ob da am Ende auch wirklich die Summe eingenommen wird, die jetzt zwischen April, also seit dem Inkrafttreten des Bußgeldkatalogs bis jetzt zur Auswertung Ende Juni auch das rumkommt, was man errechnet hat, das ist fraglich. Viele Ordnungswidrigkeiten, die sind nämlich noch in der Schwebe. Gegen die Bußgeldbescheide, da kann man ja auch Einspruch einlegen und dann kann es zu Verzögerungen kommen, etwa durch Gerichtsverfahren. Oder manch einer, der hat einen Bußgeldbescheid bekommen wegen nicht getragener Maske. Manch einer ist aber auch krank und darf vielleicht keine Maske tragen. Das alles gilt es jetzt erstmal zu prüfen und wenn die Verfahren abgeschlossen sein sollten, dann sieht's ganz gut aus.
Was heißt das genau? Wer profitiert denn von diesen Bußgeldern?
Allen voran die Stadt Frankfurt, und zwar mit Abstand. Hier gab es allein nur im April 1500 Anzeigen wegen Corona-Verstößen. Sollte es also so kommen, dass die Bußgeldverfahren durch sind, dann kann Frankfurt über eine 500.000 Euro mehr in der Stadtkasse verfügen. Auch für Wiesbaden, da könnte einiges zusammenkommen, nämlich rund 115.000 Euro nur im letzten Vierteljahr. Weiter profitieren werden auch die anderen Städte in Hessen, und zwar nicht mehr in diesen Höhen, aber immerhin, Offenbach kann mit knapp 60.000 Euro rechnen. In Fulda sind es rund 13.000 Euro für die Stadtkasse. Aber wie gesagt, verplant werden sollte das Geld erst nur dann, wenn alles bezahlt wurde. Und das ist bisher nicht der Fall.
Wer muss denn diese Bußgelder bezahlen?
Das sind überwiegend Einzelpersonen, die von der Polizei oder den Kräften vom Ordnungsamt einen Verstoß vorgeworfen bekommen haben. Also sprich, keinen Mundschutz getragen oder keinen Abstand gehalten oder das Kontaktverbot missachtet. Und jetzt nehmen wir mal genau dieses Beispiel. Das Kontaktverbot, das kostet in den Landkreisen bzw. in den Städten unterschiedlich hohe Summen. Wer in Offenbach zum Beispiel mit zu vielen Menschen unterwegs war, gefeiert hat und erwischt wurde, der muss 228,50 Euro zahlen. Dasselbe Vergehen, das kostet im Landkreis Gießen und in Wiesbaden aber nur 200 Euro. Deswegen variieren die Summen dieser Bußgelder auch von Region zu Region beziehungsweise von Stadt zu Stadt und sind nicht einheitlich. Die Bandbreite an Bußgeldern insgesamt, die reicht von 200 Euro bis 5.000 Euro.
Hohe Summen sind das, die da als Bußgelder in die Stadtkassen wegen Corona-Verstößen fließen. Saskia Klingelschmidt hat das für uns recherchiert. Wenn Sie mit Ihrer Wandergruppe oder Familie einen größeren Ausflug planen, dann können Sie mit dem Hessenticket mit der Bahn durchs ganze Land fahren. Diese kundenfreundliche Möglichkeit, Bahn zu fahren, machen sich aber jetzt offenbar organisierte Betrügerbanden zunutze. Sie nutzen nämlich das Ticket unerlaubt mehrfach und verkaufen es weiter. Sophia Luft mit Einzelheiten.
Drohungen, Beleidigungen oder sogar körperliche Angriffe. Für viele Zugbegleiterinnen und Zugbegleiter im öffentlichen Nahverkehr sind solche Vorfälle nichts Neues. Besonders bei der Fahrscheinkontrolle. Dort werden sie mittlerweile immer häufiger Opfer einer Betrügerbande, der sogenannten Hessenticket-Mafia, wie eine Zugbegleiterin erzählt. Aus Angst möchte sie lieber anonym bleiben.
Die haben Messer einstecken, die haben Pfefferspray einstecken. Teilweise springen sie auf, stellen sich vor dich, fangen an zu spucken oder hauen neben dir an die Wagen dran, um dich einzuschüchtern, damit du sagst, okay, ich gehe schon.
Solche Vorfälle erlebt sie meistens bei der Kontrolle des Hessentickets, erzählt die Zugbegleiterin weiter. Seit mehreren Jahren nutzen Betrügerbanden das Hessenticket als Geldquelle, indem sie es mehrfach verkaufen und immer wieder mit neuen, eigens angeworbenen Fahrgästen nutzen. Normalerweise können mit dem Ticket Gruppen von bis zu 5 Personen quer durchs Land fahren, zu einem Festpreis von 36 Euro. Auf dem Ticket müssen allerdings die Namen der Mitreisenden notiert werden und die dürfen sich nach Fahrtantritt nicht mehr verändern. Doch genau hier setzen die Betrüger an. Mit einem radierbaren Kugelschreiber manipulieren sie das Ticket.
Die Idee dahinter ist, dass man die Namen wieder ausradiert, wenn man am Zugende angekommen ist. Dann steht der Nächste und nimmt das Ticket in Empfang, macht die Namen wieder weg und verkauft es neu.
Jeden Tag hat die Zugbegleiterin Angst, auf eines der Bandenmitglieder zu stoßen, erzählt sie. Mittlerweile wüssten die Betrüger sogar, wo sie wohnt und welches Auto sie fährt.
Es ist meine Privatsphäre und ein Fremder weiß darüber Bescheid und provoziert mich damit. Ne? Sagt, ey, halt die Füße still. Ich weiß, du hast das Auto und schau mal, ob du heute noch nach Hause kommst.
Aus Angst habe sie die Vorfälle auch noch nicht angezeigt. So geht es mittlerweile vielen, sagt Karl de Andrade Huber von der Gewerkschaft Deutsche Lokomotivführer. Er sieht die Deutsche Bahn als Arbeitgeber in der Pflicht, seine Mitarbeiter besser zu schützen. Das Problem sei seit Jahren bekannt.
Aber es passiert gefühlt für die Mitarbeiter überhaupt nichts. Wir fordern deshalb, dass hier eine Doppelbesetzung in den Zügen stattfindet, dass die Mitarbeiter nicht mal alleine sind.
Aus Sicht der Gewerkschaft müsste das Ticket außerdem maschinell personifiziert werden, sodass es erst gar nicht manipuliert werden könne. Doppelbesetzungen bei der Fahrkartenkontrolle würden derzeit geprüft, so eine Sprecherin der Deutschen Bahn. Man setze aber zunächst darauf, Fahrgäste beispielsweise mit Infoflyern über die Betrugsmasche zu informieren. Auch die Bundespolizei appelliert an die Vernunft der Fahrgäste. Das reiche aber kaum aus, sagt Klaus Arendt, Pressesprecher der Bundespolizei Kassel.
Wenn wir die Täter überführen wollen, dann ist es enorm wichtig, dass diese Straftaten konsequent angezeigt werden, sodass wir dann diese Täter letztlich dem Strafverfahren zuführen können.
Nur wenn eine Anzeige vorliegt, kommt die Polizei zum Beispiel an Überwachungsvideos ran, so der Polizeisprecher. Und die wiederum seien essentiell für die Überführung der Täter.
Organisierte Banden betrügen mit dem Hessenticket und bedrohen Zugbegleiter. Sophia Luft hat berichtet. Hessens Kurorte stecken tief in der Krise. Letztes Jahr meldeten sie noch 10 Millionen Übernachtungen. Doch dieses Jahr kommen wegen Corona keine Kurgäste mehr. Und so sind Hotels und Kurheime fast leer. Einnahmen für die Kurorte, Fehlanzeige. Und schon jetzt haben die Kommunen Millionen Löcher in der Kasse. Deshalb fordern die 29 Bäder in Hessen Zuschüsse von Bund und Land, um nicht pleite zu gehen. Jens Wellhöhner über die Not der Kurorte.
Salzwasser plätschert in Bad Soden-Allendorfs Kurpark. Das Gradierwerk, auch Saline genannt, ist eigentlich ein Magnet für Kurgäste. Sie inhalieren die gesunde Salzluft. Doch niemand da. Ein sehr ungewohntes Bild jetzt im Sommer. Für Bad Soden-Allendorf eine Katastrophe. Das Finanzloch wird immer größer, sagt Bürgermeister Frank Hicks.
Ja, wir haben es jetzt mal überschlagen, also das geht schon in die Millionen.
Keine Kurtaxe mehr, keine Steuern. Dabei hatte Bad Soden-Allendorf gerade erst wieder ein leichtes Plus in der Kasse, nach vielen Jahren.
Wir waren richtig stolz darauf. Darauf wollten wir auch jetzt auch aufbauen. Es sah ja auch alles gut aus und dann bumm, kommt die Krise und fährt uns voll dazwischen. Und letztlich kann man sagen, ja, fangen wir fast wieder da an, wo wir vor 7 Jahren gestartet sind. Und das wird jetzt eine richtig große Herausforderung in den nächsten Jahren.
Auch in den Hotels in der Stadt herrscht gähnende Leere. Christian Pelikan gehört das Hotel Werratal am Marktplatz. Sonst checken hier viele Gäste ein, besonders Familienangehörige von Kurgästen, die ihre Verwandten besuchen wollen.
Und das ist zurzeit fast gar nicht gegeben, weil die Kliniken ja nicht voll sind oder jetzt erst wieder hochlaufen. Und von daher fehlt in der Übernachtung weit, weit über 50% Gäste.
Viel zu wenig. Wenn das so bleibt, ist das auch für Hotelier Pelikan eine Katastrophe. Bürgermeister Hicks will ihm und den anderen Gastronomen helfen und das Thermalbad wieder öffnen, obwohl das rote Zahlen schreibt.
Wir müssen trotzdem öffnen, weil wir davon leben in Bad Soden-Allendorf, weil das unsere Haupteinnahmequelle ist, die Kur, der Tourismus und die Werratal-Therme natürlich ein ganz großes Zugpferd ist, das Gäste in die Stadt bringt, Tagesgäste und Übernachtungsgäste.
Doch die Therme wird der Stadt zunächst einmal ein noch größeres Finanzloch bescheren. Bad Soden-Allendorf ist dabei nur ein Beispiel. Alle hessischen Heilbäder haben im Moment die gleichen Probleme, sagt Michael Köhler, Bürgermeister von Bad Swesten in Nordhessen und Vorsitzender des Hessischen Heilbäderverbands. Allein durch den Einbruch bei der Kurtaxe fehlen den Bädern.
Wir gehen davon aus, dass auch hier über 10 Millionen Einnahmeverluste zu verzeichnen sind, was insgesamt zu einer finanziell desaströsen Situation beiträgt.
Bad Swesten zum Beispiel hat schon vor Corona gespart und buchstäblich die Lichter ausgemacht.
Wir haben ab 0 Uhr die Ortsbeleuchtung ausgeschaltet, um einfach dort die Aufwendungen zu sparen. Aber man sieht an diesem Beispiel, wie eng im Prinzip an der Stelle der Gürtel ist. Und enger machen geht an der Stelle nicht.
Deshalb fordern die hessischen Heilbäder jetzt Geld von Land und Bund, weil sonst viele Kurorte überlegen müssten,
ob tatsächlich der Kurortstatus überhaupt noch ermöglicht werden kann, ob man ihn aufrechterhält.
Auch die hessischen Kurorte leiden unter der Krise. Jens Wellhöhner hat berichtet. Und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Alle News aus Hessen gibt es auch auf hessenschau.de.